Vortrag von Dr. Wolfgang Ether über die Bedeutung der Anthroposophie als Zukunftsimpuls vom 25.01.2004.
Ich werde die Gute so relativ pünktlich schließen. Ich wollte heute ein bisschen so als Einschub noch eingehen auf deine Frage vom vorletzten Mal bezüglich der Planetensysteme und anderer Planetensysteme, wie das mit der Trinität ist und so weiter. Ich habe ein bisschen versucht, mir das wieder in Erinnerung zu rufen, was dann Aussagen von Steiner auch gibt, und habe ein bisschen nachgeblättert. Wir werden sicher nicht ganz lösen, die ganze Geschichte, aber vielleicht kann man doch ein bisschen was dazu noch mehr sagen, weil das zumindest für mich noch ein bisschen unbefriedigend war. Also das erste ist die deutliche Aussage von Rudolf Steiner, dass es viele Planetensysteme im Kosmos gibt. Also es gibt nicht nur unsere, sondern es gibt viele Planetensysteme im Kosmos, von denen unser Sonnensystem ein spezielles Beispiel ist. Und in der Gesamtheit sozusagen aller Sternensysteme, aller Planetensysteme schafft sich die Trinität, die Gottheit, wenn man so will, sozusagen ihr äußeres Kleid, ihre äußere Hülle. Das heißt, die Trinität, die Gottheit, ist verbunden mit dem ganzen Kosmos und offenbart sich durch viele verschiedene Planetensysteme. Und diese verschiedenen Planetensysteme haben durchaus auch eine Bedeutung füreinander, eine geistige Bedeutung, und es gibt eine geistige Verbindung zwischen den verschiedenen Planetensystemen, von denen unseres eben ein ganz spezielles ist. Und wie Sie wissen, sind mit unserem Planetensystem, aber auch mit anderen Planetensystemen geistige Wesenheiten verbunden. Also ein Planetensystem ist nicht nur ein äußerlich physikalisches Ding, sondern die äußere physische Erscheinung ist sozusagen nur die Körperlichkeit von geistigen Wesenheiten, die dieses Planetensystem bewohnen, die dieses Planetensystem durchzählen, durchgeistigen. Das sind eben die geistigen Hierarchien, von denen wir auch öfter gesprochen haben. Und von diesen geistigen Hierarchien ist es jetzt so, dass die im Prinzip bis hinauf etwa zu den Thronen einem ganz bestimmten Planetensystem zugehören. Also wenn wir von den geistigen Hierarchien sprechen, von den Engeln, Erzengeln, Urengeln und so weiter, Geister der Form, Geister der Bewegung, Geister der Weisheit, bis hinauf zu den Geistern des Willens, das sind die Throne, dann haben die mit einem speziellen Planetensystem zu tun, in dem Fall mit unserem. Also von daher kennen wir die Aussagen von Rudolf Steiner über diese Wesenheiten unseres Planetensystems. Was die Hierarchien darüber hinaus betrifft, die Cherubim und Seraphim, so haben die bereits eine Bedeutung, die über unser spezielles Sonnensystem hinausgeht. Die Cherubim sind eigentlich die Wesenheiten, die wir auch als Tierkreiswesenheiten bezeichnen können, die also verbunden sind mit diesem ganzen Tierkreissystem, das heißt mit einem bestimmten Sternensystem, dem nicht nur viele Fixsterne, sondern durchaus auch verschiedene Planetensysteme angehören, die sich aber aus diesem Umkreis heraus gewissermaßen ein Zentrum ihres Schattens gebildet haben, und dieses Zentrum ist in dem Fall unser Sonnensystem. Aber dass sie in diesem einzelnen Sonnensystem wirken können, dazu ist also dieser ganze Umkreis sozusagen nötig. Aus dem heraus wirken sie. Das sind also vor allem die Cherubim. Und die Seraphim, die noch eine Stufe höher stehen, die haben eigentlich die Aufgabe, zwischen den verschiedenen Planetensystemen sozusagen zu vermitteln, die Verbindung, die geistige Verbindung zu schaffen. Und wenn man immer denken muss, im Geistigen spielt ja das Räumliche keine Rolle, das ist keine Frage der Entfernung sozusagen.
Es ist nur eine Frage der Bewusstseinsentwicklung, wie weit das Bewusstsein reicht. Unser gegenwärtiges menschliches Bewusstsein ist, dass das an aller Ängsten begrenzt ist. Im Grunde haben wir zunächst einmal Bewusstsein, also so weit wir sehen, also für den Horizont hinaus und was weiter weg ist, ist sozusagen immer ferner eigentlich unter dem Bewusstsein. Wir erreichen natürlich mit unserem Bewusstsein so ganz knapp bis an die Sternenwelt auch, wir sehen zumindest die Punkte da oben leuchten, aber es ist halt sehr wenig, was wir davon jetzt rein äußerlich mitbekommen. Und unser gegenwärtiges Bewusstsein ist aber vor allem das Äußerliche, sinnlich Äußerliche gerichtet und auch die Gedanken, die wir dann daran anschließen. Die Gedanken formen, die aber zunächst eben auch Gedanken sind, die sich mit dem Sinnlichen beschäftigen. Das ist ja auch überhaupt die große Schwierigkeit, daher heute über Geistiges zu sprechen, weil wir eigentlich zunächst einmal nur Begriffe, ja nur Worte haben, die Sinnliches bezeichnen. Und darüber, mit diesen Worten über Sinnliches, Geistiges zu sprechen, ist schon mal sehr schwierig, weil man es ja vergleichsweise sprechen kann. Natürlich, Menschen, die eine höhere geistige Entwicklung bereits durchgemacht haben, haben auch andere Mittel, sich miteinander zu verständigen. Es gibt durchaus also eine viel stärker imaginative, symbolische Sprache, in der man sich unmissverständlicher ausdrücken kann über diese Dinge, aber diese Sprache muss man sozusagen erst erlernen. Und erlernen kann man sie aber nur, indem man selbst gewisse Stufen der geistigen Entwicklung durchmacht. Also wenn wir etwa über den Schulungsweg, den rosenkreuzerischen Schulungsweg sprechen, da ist Lenter oder Steiner als erste Stufe das Studium. Das Studium ist also Studium geisteswissenschaftlicher Überlieferungen zunächst einmal, um einmal eine gewisse Grundkenntnis zu haben. Das zweite ist das Entwickeln der Imagination, das heißt also selbst in Gedankenbildern, wenn Sie so wollen, das Geistige einmal wahrzunehmen, ohne es aber noch wirklich voll durchschauen zu können. Aber das Denken bis zum Bildhaften zu steigern, aber so zum Bildhaften zu steigern, dass sich in diesen Bildern wirklich geistige Realität ausdrückt. Also dass sie nicht nur Fantasiebilder sind, sondern dass durch diese Bilder Geistiges spricht. Also in gewissem Sinne kann man sagen, dass sich diese Bilder dann auch die geistige Welt selber formt oder sie im Menschen formt. Allerdings der Mensch muss mitarbeiten, er muss es vorbereiten. Und das dritte ist, dass man die Bedeutung dieser Bilder, die jetzt im Bewusstsein sind, dieser inneren Bilder, eben auch verstehen lernt. Dass man sozusagen die geistige Welt, wie soll ich sagen, in einer verständlichen Sprache wahrnimmt. Das ist die Stufe der Inspiration, die Rudolf Steiner aber auch immer nennt, das Lesen der okkulten Schrift. Wenn man sagt Inspiration, also vergleicht man es mit dem Zähnenden irgendwo, aber man kann es eben genauso gut auch mit dem Lesen vergleichen, indem man diese Imaginationen, diese Gedankenbilder, die man hat, dass man deren Sinn lesen kann, dass man eben versteht, was diese Dinge bedeuten. Und eigentlich ist erst auf dieser Stufe eine einigermaßen trittsichere geistige Erkenntnis möglich. Imaginationen alleine sind noch zu wenig, wenn man sie nicht in ihrer Bedeutung durchschaut. Das kann alles Mögliche sein. Man kann alle möglichen imaginativen Bilder haben und es gibt natürlich geistige Wege, die durchaus wesentlich rascher als die Anthroposophie sozusagen zum Erfolg unter Anführungszeichen führen, nämlich dass man irgendwelche Bilder halt sieht. Nur wenn die Möglichkeit fehlt, sie auch wirklich sicher zu beurteilen, zwar selbst sich zu beurteilen, nicht wenn mit irgendwer sagt, du das Bild hast jetzt dieses oder jenes und das musst du jetzt glauben, sondern wenn das Bild sich sozusagen selber in seinem Wahrheitsgehalt auszusprechen beginnt, naja, endlich, auf Vergleich fällt mir nur ein, die Mathematik. Wenn ich etwa ein geometrisches Problem habe und die geometrische Konstruktion mir anschaue, dann kann ich allein aus der Konstruktion heraus, wenn ich halt mathematisch so weit bin, durchschauen, ob das stimmt oder nicht und was das bedeutet.
Das heißt, auf der Art, wie die Linien und Kreise oder was immer und Punkte da angeordnet sind in der Zeichnung, kann ich, wenn ich mathematisch genug entwickelt bin, das schauen, ob das Wahrheit ist oder nicht, ob der Beweis gültig ist oder nicht gültig ist, zumindest in einem gewissen Rahmen gültig ist, unter gewissen Voraussetzungen gültig ist. Und diese mathematische Präzision eigentlich ist in sogar noch höheren Maße bei der geistigen Erkenntnis gefordert. Das heißt, es muss bis zu einem gleichen oder noch höheren Evidenzerlebnis kommen, wie wir es gegenüber mathematischen Problemen haben. Daher war auch immer wieder die Mathematik eine wesentliche Voraussetzung für die geistige Schulung. Da wurde viel auch etwas angesehen. Platon selber zum Beispiel hat bekanntlich über seine Akademie geschrieben, der der Geometrie nicht fähig ist, darf sozusagen in seine Schule nicht eintreten. Geometrie deshalb, weil die griechische Mathematik hauptsächlich auf geometrischen Methoden beruht. Das ist typisch für die Griechen, weil sie es anschaulich haben, dass sie wollen den Beweis sehen. Das Beweis steht dann immer eigentlich daneben, siehe Rufzeichen sozusagen. Also schau hin und schaue das Ganze, dann hast du es verstanden. Und also wenn wir auf diese Stufe kommen, in der geistigen Erkenntnis, dann haben wir die Inspiration oder das Lesen der okkulten Schrift. Also in dieser okkulten Schrift kann man dann schon natürlich wesentlich klarer und deutlicher über solche geistigen Zusammenhänge sich auseinandersetzen, als in unserer Sprache, die ganz auf das Sinnliche gerichtet ist. Da ist eben auch immer die Gefahr des Missverständnisses unheimlich groß. Weil alle vergleichsweise Bilder, die man heranzieht, hinten hinters vorne entfernte. Und Dr. Steiner hat das selber immer wieder betont, wie schwer ihm selber das fällt, seine geistigen Schauungen einfach in die Sprache hineinzugießen und sie verständlich zu machen. Für jemanden, der jetzt noch nicht fähig ist, die okkulte Schrift selber zu lesen. Und das ist halt eher die Mehrheit. Und vieles dann auch, was man Joseph Steiner dann vorgeworfen hat und so, das ist ja Blödsinn, das kann nicht sein und so, ist eigentlich, man kämpft gegen die eigene Missinterpretation des Ganzen vielfach. Wenn man es falsch verstanden, sagt dann, das ist ja Blödsinn, so kann das nicht sein und kämpft dann gegen etwas, was überhaupt gar nicht gemeint ist. Also der Fehler passiert häufig. Weil wir immer noch zu sehr an den sinnlichen Vorstellungen hängen. Und uns eben sehr schwer tun, sie bloß als rein symbolische Bedeutungen zu nehmen, die auf etwas ganz, ganz anderes hinweisen, in Wahrheit. Das Interessante ist vielleicht, dass gerade die Naturwissenschaft aber heute auch längst auf den Punkt angekommen ist, wo sie namentlich die Physik, wo sie ja Bereiche beschreibt, die sinnlich nicht vorstellbar sind. Ich will damit nicht sagen, dass sie jetzt Geistesforschung in dem Sinn betreiben, aber sie sind auf jeden Fall in einer Welt, die nicht sinnlich fassbar ist. Und da tritt genau die gleiche Problematik auf. Also etwa die ganze Quantenmechanik und diese Dinge, also wenn man von Atomen oder Elementarteilchen spricht, man kann es schon eins zu eins einmal sagen, alles, was an Schilderungen davon deutet, in sinnlichen Bildern dient, stimmt einmal grundsätzlich nicht. Also alles, was in den Schulbüchern ist, ob das die Atome mit den Kugeln, die da herumkreisen und so, das ist einmal mit Sicherheit falsch. Und ist mit Sicherheit für die meisten Belange, die das betrifft, eher irreführend als richtig. Es ist für viele nicht einmal eine gute Näherung an die Geschichte. In Wahrheit, nur für die primitivsten Sachen ist es eine gute Näherung. Für eigentliches Kernverständnis, womit man etwa zu tun hat, führt es also auch rein physikalisch weg vom Verständnis im Grunde. Denn zum Beispiel wissen wir heute sehr deutlich aus der Physik, dass die Natur nicht so aufzufassen ist, dass es voneinander unabhängige Gegenstände gibt. Also es kann kein Atom geben, das sozusagen isoliert für sich im Raum besteht, das nicht eigentlich
mit dem ganzen Kosmos in Wahrheit verbunden ist.
Es ist eigentlich im Grunde Ausdruck des ganzen kosmischen Geschehens in gewisser Weise. Und das lässt sich also nicht anders im Grunde beschreiben, als wenn ich es als untrennbaren, im Grunde als untrennbaren Teil des ganzen Kosmos verstehe und begreife. Und alle Experimente, die also dazu führen, dass es einigermaßen unabhängig vom Rest der Welt erscheint, das sind eigentlich ganz spezielle Sonderfälle. Das ist nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme im Grunde. Nur ist die Physik halt in der Zeit vorher, halt, vor allem hat sie mit diesen Ausnahmen beschäftigt, weil die halt besser zu fassen sind für unser Verständnis. Aber im Kern, also das, was wirklich interessant wird, ist es eigentlich so, dass also der Teil nicht vom Ganzen zu trennen ist, untrennbar mit ihm verbunden ist. Und zwar im Grunde könnte man sagen, Zeit und Raum los mit dem unmittelbar verbunden ist. Also man kann auch nicht sagen, da gehen Wirkungen jetzt von da in die Welt oder da kommen Wirkungen herein, sondern es reagiert eben einfach das Ganze. Und diese Wirkung zeigt sich halt an einem speziellen Punkt so oder so. Anders kann man es nicht fassen. Also da haben wir genau die gleiche Schwierigkeit, dass irgendwelche Bilder zu fassen, die jetzt auch für Menschen verständlich sind, die diese mathematische Sprache, in der wir die Physik heute betreiben, nicht verstehen. Und deswegen sind also genauso die Mehrheit der Menschheit, wie die Mehrheit der Menschheit, also die okkulte Sprache, nicht versteht. Oder noch nicht lesen gelernt. Also so geht es halt mit einer höheren Mathematik auch den meisten. Und daher ist es genauso schwierig, als auch diese Dinge zu kommunizieren heute. Und eine Gemeinsamkeit insofern zwischen dem Geist des Wissenschaftlichen im Sinne der Anthroposophie und der modernen Physik ist eben diese Verbindung mit dem ganzen Kosmos, die da ist. Und wenn man jetzt schaut, was Rudolf Steiner dazu sagt, zu dieser Verbindung mit dem ganzen Kosmos, dann weist uns das zurück auf einen Bewusstheitszustand oder auf einen Bewusstseinszustand, den Rudolf Steiner auch das sogenannte mineralische Bewusstsein nennt. Und zwar deswegen nennt, weil er sagt, dass gerade nämlich die physische Welt, die physisch-stoffliche Welt dieses Bewusstsein hat. In Wahrheit hat nämlich alles eine Art von Bewusstsein. Es gibt nichts Bewusstloses in der Welt, wenn man es also ganz genau sich anschaut. Nur haben diese verschiedenen Arten des Bewusstseins auch verschiedene Helligkeitsgrade. Für uns ist heute unser Tagesbewusstsein das absolut hellste, das alles überstrahlt. Also das Tagesbewusstsein, mit dem wir ziemlich die Welt wahrnehmen und darüber nachdenken. Wir haben aber auch andere Bewusstseinszustände in uns. Wir haben immer das Traumbewusstsein, in Wahrheit immer, nicht nur in der Nacht, wenn da mal die Träume auftauchen, sondern auch unter Tag ist es dauernd da. Das kann man sogar mit ein bisschen Übung beobachten, dass im Untergrund das Wachbewusstsein immer irgend sowas dahinter räumt. Das ist also eigentlich Tag und Nacht da und in der Nacht kommt es halt manchmal ein bisschen stärker zum Bewusstsein, wenn das andere eben schweigt, das Tagesbewusstsein. Man kann sich das wirklich so vorstellen, wie wenn das Sonnenlicht den Himmel überstrahlt und dadurch die Sterne unsichtbar werden. So überstrahlt unser Tagesbewusstsein das astrale Bewusstsein. Das Traumbewusstsein ist nämlich das Bewusstsein, das mit dem Astralleib zusammenhängt, in Wahrheit. Und tatsächlich hat dieser Astralleib auch viel weitere Ausdehnung in den Kosmos hinaus und bekommt viel weitere Dinge mit als unser Tagesbewusstsein. Man spürt also weitere Weltbereiche, könnte man sagen. Dann gibt es noch einen dunkleren Bewusstseinszustand, den wir im tiefen Schlaf haben, der für uns eigentlich schon vom Erleben her bewusstloser Zustand ist, aber in Wahrheit eben doch nicht ganz unbewusst ist, sondern sich sehr weit in die Welt ausdehnt. Gerade dieses Schlafbewusstsein dehnt sich zumindest aus, kosmisch gesehen, bis zu den Grenzen unseres Planetensystems. Das heißt, wir erleben gerade im Schlafbewusstsein, im Tiefschlafbewusstsein, das heißt, wenn wir nicht träumen, wenn wir nicht wach sind, erleben wir unser ganzes Planetensystem von der geistigen Seite natürlich nicht jetzt, was der äußerliche sagt, sondern wir erleben es von der geistigen Seite nicht. Nur anstelle, dass es bis zum Ich hinaufgehoben wird und von dem wahrgenommen wird, tut dieses Bewusstsein sozusagen etwas in uns, es gespaltet nämlich die Lebenskräfte. Nichts anderes. Man könnte auch sagen, unser Ätherleib holt sich eigentlich die Kräfte, unser Ätherleib, das sind die Lebenskräfte, holt sich eigentlich sozusagen seine Kräfte dadurch, dass es sich bewusst verbindet mit unserem ganzen Planetensystem, mit der lebendigen Gestaltung unseres Planetensystems. Und der menschliche Organismus ist eben auch funktionell ein Mikrokosmos, der diesen Makrokosmos unseres Planetensystems zunächst einmal abbildet. Über die Grenzen des Planetensystems geht dieses Bewusstsein nicht hinaus, aber bis dahin geht es und die Abspiegelung dieser, wenn Sie so wollen, Sphärenharmonie sind unsere Lebenskräfte. Und wenn diese Abspiegelung eben harmonisch passiert, dann sind auch unsere Lebenskräfte in einer Harmonie, wenn nicht, dann kommt etwas durcheinander. Dann ist eine gewisse Störung drinnen. Und dann haben wir noch den physischen Leib, also den wirklichen physischen Leib, der seiner Natur noch eigentlich mineralisch-stofflich ist. Und der hat jetzt eigentlich dieses mineralische Bewusstsein auch, weil alles Mineralische hat mineralisches Bewusstsein. Die Mineralien draußen, die Gesteine, die mineralischen Substanzen, die in den Pflanzen sind, die mineralischen Substanzen, die in den Tieren sind, die mineralischen Substanzen, die in uns sind, haben dieses mineralische Bewusstsein. Und dieses mineralische Bewusstsein, sagt Rudolf Steiner, ist ein wirkliches All-Bewusstsein, das heißt, es umfasst den ganzen Kosmos. Und was es sozusagen erlebt von dem ganzen Kosmos, wenn Sie so wollen, das setzt es jetzt in seine Tätigkeit, in seine Gestaltung um. Also das heißt, die Gestaltung des Mineralischen, auch des einfachsten Minerals, hängt nicht nur von den Geschehnissen unseres Planetensystems ab, sondern im Grunde vom ganzen Kosmos. Und es ist aber doch immerhin interessant, dass die Physik in eine sehr ähnliche Richtung kommt. Indem sie sagt, dass gerade das Stoffliche, also das was dem Stofflichen zugrunde liegt zumindest, dass das etwas ist, was untrennbar verbunden ist mit dem ganzen Kosmos, dass ich eigentlich nicht als Teil isolieren kann, sondern dass ich nur verstehen kann in seiner Verbindung, in seiner letztlich untrennbaren Verbindung mit dem Ganzen des Kosmos. Also da deutet sich etwas an, was auf ein gemeinsames Verständnis hinführen könnte einmal. Wir sind nur weit entfernt davon. Was aber so viel heißt, einmal auch, dass gerade die Beziehung des Menschen zum ganzen Kosmos, insbesondere auch für seinen physischen Leib, sehr wichtig ist. Also, dass die Geschehnisse im ganzen Kosmos, auf den anderen Sternenwelten, auf den anderen Planetensystemen, dass das für uns Bedeutung hat. Bis ins handfest physische gerade hinein, da hat dafür besondere Bedeutung. Wenn man sich jetzt fragt, wie so ein Planetensystem entsteht und sich weiterentwickelt, dann entsteht es eben dadurch, sagt Rudolf Steiner, dass eben geistige Wesenheiten von der Trinität, sozusagen dem Plan, das sind jetzt natürlich sehr irdische Worte, die ich gebrauchen muss, den Plan für ein neues Planetensystem übernehmen. Das heißt, gewisse geistige Hierarchien, also namentlich Seraphim und Cherubim zunächst, übernehmen sozusagen von der Trinität den Plan für ein Planetensystem und suchen sich, sagt jetzt Rudolf Steiner, halt einen Ort, einen Kugelraum im Raum irgendwo, im Kosmos und fangen dort also mit ihrer schaffenden Tätigkeit an. Und diese schaffende Tätigkeit beginnt damit, dass die Geister des Willens, also Seraphim, Cherubim, Geister des Willens, das ist die oberste Dreiheit in den geistigen Hierarchien, abgesehen von der Trinität jetzt, dass die ihre Willenssubstanz ausströmen, das heißt ihren Willen hinopfern in die Welt, hinopfern in der Art, dass ja etwas von ihnen Unabhängiges wird. Und dieser Wille ist aber so stark, so etwas Intensives, natürlich etwas Gestärkeres, als wir als menschlicher Wille kennen, dass es in der Welt sozusagen, man könnte geradezu sagen, in substanzieller Form erscheint. Allerdings zuerst in einer sehr dünnen, substanziellen Form, nämlich als Wärme. Es entsteht also dadurch ein Wärmegebilde im Kosmos. Und so ist etwa die erste Verkörperung unseres Planetensystems, der alte Saturn, entstanden als Wärmegebilde. Und da gibt es aber jetzt gleich wieder so eine große Würde im Verständnis. Ich habe gesagt, also diese geistigen Wesenheiten suchen sich irgendeinen Platz im Kosmos, also im Raum, um ihr Planetensystem zu schaffen. Und jetzt gibt es aber andererseits die Aussage Rudolf Steiners, mit der Entstehung dieses alten Saturn war der Raum noch gar nicht verbunden, sondern mit der Entstehung des alten Saturn entsteht zuerst einmal überhaupt der Zeit. Und der ganze alte Saturn, dieser ganze alte Wärmeplanet sozusagen, hatte keinen Raum. Ist nicht in räumlichen Begriffen fassbar und beschreibbar im Grunde. Und alle räumlichen Bilder, die man gibt, sind nur vergleichsweise zu nehmen. Rudolf Steiner gibt auch räumliche Bilder, wenn man anders gar nicht beschreiben kann. Wenn man sich irgendwas vorstellen muss, muss man es immer irgendwie räumlich beschreiben. Aber im Grunde hatte also dieser alte Saturn keinen Raum, sondern mit ihm beginnt die Zeit. Und der Raum entsteht erst, sagt Rudolf Steiner, mit der Entwicklung der alten Sonne, der nächsten Verkörperung. Also auf dem alten Saturn überhaupt noch nicht. Wie ist das jetzt zu verstehen? Sind zwei Aussagen, die sich irgendwie zu widersprechen scheinen. Es gibt einerseits den Raum, weil sich die geistigen Wesenheiten nicht den Platz im Raum suchen, um das Planetensystem zu schaffen, und dann gibt es also während des ganzen ersten Planetenzustandes unseres Systems, gibt es den Raum noch gar nicht. Ja, ich denke, die Hürde liegt darin, dass wir einfach eine ganz falsche Raumvorstellung haben. Im Übrigen auch eine ganz falsche Zeitvorstellung. Wir stellen uns nämlich den Raum vor, so wie ich das sage, einen großen leeren Behälter, in den sich dann langsam irgendwas hineinfüllt und irgendwas passiert drinnen. Aber es ist so irgendein riesiger leerer Behälter und in dem passiert was. Das ist aber reine Abstraktion im Grunde. Das ist eine reine Abstraktion. Und der Steiner sagt das immer wieder, eigentlich den leeren Raum gibt es nicht. Der Begriff des leeren Raumes ohne etwas, das drinnen ist, ist eigentlich ein Unding, ist ein Unsinn. Was übrigens die Physik heute auch schon sagt. Relativitätstheorie ist hin oder her, aber da ist auch ganz deutlich, also ein Raum unabhängig von dem, was den Raum erfüllt, gibt es nicht. Und erst recht, die Quantenphysik sagt es noch deutlicher, also jeder Raum ist von Energie erfüllt, sagen wir es einmal so. Ist er nicht von Energie erfüllt, dann ist er eben einfach nicht da, dann ist er nicht vorhanden. Also der Raum ist nur mit dem vorhanden, was in ihm ist. Und noch etwas ist wichtig. Der Raum ist in ganz spezifischer Weise mit dem vorhanden, was ihn erfüllt. Und man kann in Wahrheit nicht von einem Raum im Allgemeinen sprechen, sondern man muss sehr konkret bezüglich des Raumes von dem sprechen, was ihn erfüllt. Und das heißt, der Kosmos als Gebilde kann etwas Räumliches sein. Hat eine gewisse Entwicklung durchgemacht, durch den der Kosmos als solches einmal in die räumliche Erscheinung getreten ist. Das heißt noch nicht, dass wenn jetzt dieser alte Saturn etwa gebildet wird als Wärmekörper, dass dieser selber schon räumlich erscheinen muss.
Er ist in gewisser Weise gar nicht einmal in dem Raum, sondern er muss eigentlich erst einen eigenen Raum schaffen, mit dem er sich dann einmal in diesen ganzen kosmischen Raum eingliedert. Genauso muss er sich eigentlich erst eine Eigenzeit schaffen, die sich in die Gesamtzeit eingliedert. Man kann daher auch davon sprechen, dass es die Zeit im Kosmos in gewissem Sinne gab, obwohl sie auf der anderen Seite erst mit unserem Planetensystem, mit dem alten Saturn beginnt, aber als Zeit unseres Planetensystems. Und das hat sehr interessante Konsequenzen. Man muss einfach ein paar Dinge, die Herr Steiner sagt, zusammenschauen. Es wird dann zum Beispiel etwas verständlich, dass Herr Steiner sagt, etwa wenn in unserem Planetensystem gibt es ja auch etwa diese Kometen, diese Meteoriten oder was die herumfliegen, die unter Umständen unser Planetensystem verlassen. Und jetzt gibt es halt die Vorstellung, sie fliegen halt irgendwo da in den Kosmos hinaus, immer weiter von mir aus, kehren sie irgendwann einmal wieder zurück. Und Rudolf Steiner sagt, nein, das ist nicht der Fall. Weil der Raum unseres Planetensystems oder die Gültigkeit sozusagen der Raumbegriffe unseres Planetensystems ab einer gewissen Distanz von unserem Planetensystem ihre Gültigkeit verlieren. Und das heißt, dieser Komet verschwindet aus dem Raum irgendwann ab einer gewissen Entfernung. Und selbst wenn der periodische Komet ist, der wiederkehrt, dann ist er eine gewisse Zeit lang nicht im Raum, sondern wird sozusagen neu wieder hereingebildet. Weil eben unser Raum, den wir kennen, der mit unserem Planetensystem verbunden ist, sozusagen einen bestimmten Gültigkeitsbereich hat. Das sind Dinge, die wir uns mit unserer sinnlichen Anschauung einfach nicht vorstellen können. Mathematisch kann man mit solchen Dingen schon umgehen, aber also gerade in der Physik spielt man mit solchen Dingen sehr viel herum, also mit verschiedenen Räumen und verschiedenen Gültigkeitsbereichen der Räume auch und wie sich die ineinander betten und ineinander verschlingen können und da gibt es also die wüstesten Theorien, die sicher alle nur hypothetisch sind. Das Interessante ist nur, dass man Gedankenformen übt damit. Das ist nämlich der eigentliche Gewinn. Man lernt konsequent zu denken in Bereichen, die sinnlich nicht mehr fassbar sind. Das wird einmal der große Gewinn dieser ganzen Geschichte sein. Und ob alle die Hypothesen dann stimmen oder nicht, wahrscheinlich die meisten nicht, aber das wird einmal egal sein. Man wird gelernt haben, konsequent zu denken in Bereichen, die nicht sinnlich fassbar sind. Und das müssen wir mit dem Entgleit des Wissenschaftlichen auch uns irgendwo herantasten. Und das. Also wir müssen wegkommen von diesem Raum als großer Lehrerbehälter, in dem sich alles abspielt. Und überhaupt ein Raum für alles. Das, im Grunde hat jedes Wesen eigentlich seinen eigenen Raum. Irgendwo. Seinen eigenen Raumbegriff. Insofern ist eben in seiner Wirksamkeit räumlich erscheint. Nur geistige Wesen sind an sich etwas Unräumliches, aber ihre Wirkungen können im Raum erscheinen, beziehungsweise indem sie im Raum erscheinen, erschaffen sie eigentlich erst den Raum. Es gibt also eine bestimmte Art ihres Wirkens und diese Art ihres Wirkens ist die Erscheinung des Raumes dann, unter anderem. Diese Erscheinung des Raumes bereitet sich dadurch vor, dass zuerst einmal im Seelenraum sozusagen Unterschiede geschaffen werden. Man kann nämlich im Seelischen, auch im Seelenleben des Menschen, durchaus Inneres und Äußeres zum Beispiel unterscheiden. Es gibt also seelische Erlebnisse, mit denen wir ganz unmittelbar mit unserem Ich verbunden sind. Na, etwa wenn ich jetzt in dem Moment irgendeinen Gedanken fasse, bin ich mit diesem Gedanken unmittelbar verbunden. Ich bin eigentlich eins mit ihm. Ich kann nicht sagen, da bin ich und da ist dieser Gedanke, sondern ich bin dieser Gedanke in dem Moment, wo ich ihn mir bilde. Da bin ich unmittelbar verbunden damit. Wenn ich mich morgen erinnere an diesen Gedanken, ist er mir schon etwas Äußeres geworden, etwas viel Äußerlicheres geworden.
Und wenn ich mich nach 5 Tagen erinnere, ist er mir noch äußerlicher geworden. Wenn ich mich 10 Jahre erinnere, ist er ganz was Äußerliches. Aber er ist immer noch etwas im Seelenleben. Aber er ist etwas, mit dem ich seelisch eigentlich nicht mehr wirklich verbunden bin. Er ist etwas Äußeres im Seelenleben geworden. Also das heißt, man kann im seelischen Erleben von einem Inneren und einem Äußeren sprechen. Und dieses Innere und Äußere kann, je nachdem, welche Erlebnisse wir da hatten, kann reicher gestaltet oder weniger reich gestaltet sein. Kann man zum Beispiel einen sehr reichen Gedanken gebildet haben und entsprechend reich ist, dann auch die Erinnerung auf sich zurückblicken kann. Oder es kann was sehr Karges, was sehr Abstraktes sein. Also auch der Umfang sozusagen dieser äußeren Gedankengebilde, auf die ich schauen kann, kann sehr unterschiedlich sein.
Hat das dann eine eigene Weiterentwicklung noch?
Es hat auch eine eigene Weiterentwicklung, ja, es hat auch eine eigene Weiterentwicklung. Im Grunde ist es nämlich so, wenn man das jetzt also ganz genau fasst, indem wir denken, indem wir überhaupt Gedanken bilden, schaffen wir Elementarwesen. In Wahrheit. Jeder Gedanke, den wir uns schaffen, ist ein Elementarwesen, das von uns geschaffen ist. Und das sein Eigenleben weiterlebt. Das vielleicht irgendwann einmal wieder vergeht oder so, aber im Prinzip sein Eigenleben führt und sich weiterentwickelt. Und das auch unter Umständen dann nämlich Einflüsse, Inspirationen aufnehmen kann aus der geistigen Welt. Das kann nämlich auch passieren. Kann natürlich auch von der luziferischen oder arimanischen Seite sein, kann durchaus auch sein. Das hängt also ganz davon ab, welche Gedankenformen wir gebildet haben. Also wir können sehr wohl luziferische Gedankenwesen schaffen, wir können arimanische Gedankenwesen schaffen. Naja, wir können welche dazwischen schaffen. Die
menschliche.
Richtig. Richtig. Die menschlichen sozusagen, das sind die, die am ehesten die Chance haben, Inspirationen auch zu empfangen aus der richtigen und anführungszeichen richtigen geistigen Welt oder der uns zuträglicheren geistigen Welt, wenn man so will. Und daher kann aber, wenn man gerade eine gewisse meditative Schulung der Erinnerung auch pflegt, dann kann dadurch eine erste eigenständige geistige Erkenntnis aufleuchten. Die richtige Pflege der Erinnerung ist was ganz, ganz Wesentliches. Denn eigentlich alle geistige Erkenntnis beginnt damit, dass solche Gedankengebilde, die wir mal geschaffen haben, die wir durch Meditation verstärkt haben, denn was heißt Meditation? Ich halte ein bestimmtes Gedankengebilde immer wieder, hole ich es her, halte es fest, in einer ganz klaren, zu fassenden Form. Und dadurch ist es natürlich dann, wenn ich zurückblicke auf dieses Gebilde und vor allem dieses Elementarwesen, das ich damit schaffe, viel konturierter, viel klarer, durchgestaltet, als halt so unsere Alltagsgedanken, die uns irgendwo durch den Kopf sausen und wieder verschwinden. Das hat also viel stärkere Kräfte dadurch natürlich auch. Und auf dem Umweg über diese von uns geschaffenen Elementarwesen kommt dann die Inspiration der geistigen Welt herein, die uns eigentlich dann vermittelt wird durch diese Gedankenelementarwesen. Und dann kann das aufleuchten einmal bis zur Imagination, zuerst einmal bis zum Helldenken. Helldenken ist dann, dass ich zumindest in Gedankenform die Berührung mit der geistigen Welt spüre und merke, aha, da kommen jetzt Gedanken, die nicht von mir geschaffen sind, sondern Dinge entgegenkommen aus der geistigen Außenwelt, wenn Sie so wollen. Halt nicht im räumlichen Sinn auch hier gemeint, aber doch, wo man unterscheiden kann, dieser Gedanke ist nicht von mir, sondern er kommt aus der geistigen Welt. Aber ich muss ihn vorbereiten durch meine gedankliche Tätigkeit, sonst kommt er gar nicht heran, sonst bin ich nicht fähig, ihn aufzunehmen oder ihn wahrzunehmen. Also im Grunde schaffen wir uns mit diesen meditativ erarbeiteten Gedankenformen so etwas wie Wahrnehmungsorgane, könnte man auch sagen, für die Gedanken der geistigen Welt. Nichts anderes, das ist der Sinn der Meditation eigentlich, dass wir uns diese Elementarwesen schaffen. Und
dadurch auch dann erkennen werden und unterscheiden werden zwischen meinem Geistigen und anderen Geistigen, äußeren Geistigen. Auch da eigentlich ein Inneres und ein Äußeres, auf einer noch höheren Stufe jetzt. Und mit diesem Erlebnis des Inneren und Äußeren beginnt aber, naja, wie soll ich sagen, ein anfängliches Traumerlebnis im Geistigen zunächst, im Seelischen besser gesagt, im Geistigen kann man nicht sagen, im Seelischen. Und von diesem Erlebnis des Inneren und Äußeren nimmt eigentlich auch der äußere Raum dann im Grunde seinen Anfang. Von dem beginnt es. Oder Steiner sagt, also in allen Raumdimensionen haben wir eigentlich immer dieses Verhältnis vom Inneren zu Äußeren. Das ist dann ein sehr komplizierter Prozess, bis das wirklich in die äußere Erscheinung kommt. Bei unseren Gedankengebilden passiert das halt zunächst noch nicht, jetzt sind wir nicht kräftig genug, aber wenn man sich das Ganze in kosmische Dimensionen verlegt vorstellt und mit den Kräften dieser weit über uns stehenden geistigen Wesenheiten, dann hat man dass also wirklich auch ein äußerer Raum entsteht, also ein zumindest für uns auch äußerlich fassbarer Raum entsteht, der sich erfüllt eben zunächst mit Willenswärme, die sich dann weiter verdichtet zu einem Luftelement, Wasserelement bis hin zum Erdelement. Aber über riesige Entwicklungsschritte, das ist auch nicht was, das so husch, Hokus Pokus geht, sondern das sind riesige, riesige, riesige Entwicklungsschritte. Also selbst wenn das so hohe Schöpferkräfte sind, geht das also auch nicht mit irgendeinem Hokus Pokus, sondern mit einer langen, langen, kontinuierlichen Entwicklung. Und eben es braucht die ganze alte Saturnentwicklung, dass überhaupt unser Planetensystem sozusagen eine räumliche Form annimmt. Dass es sozusagen aus der seelischen Form, aus der seelisch fassbaren Form, aus der seelischen Gestaltung bis zu einer räumlichen Gestaltung wird. Und diese räumliche Gestaltung wird sie eben erst auf der alten Sonne, wo aber zugleich auch das materielle Luftelement, also was Gasförmiges entsteht, das diesen Raum erfüllt. Wir haben dann also das Gas sozusagen, das den Raum substanziell erfüllt, und wir haben aber zugleich auch das Licht, das diesen Raum durchstrahlt. Auch das haben wir. Und man muss ja eigentlich jeden Raum immer denken, der in einer gewissen Weise Substanz erfüllt und Kräfte durchstrahlt, wenn Sie so wollen. Was ist Licht? Licht sind die Lichtätherkräfte im Grunde, die den Raum durchstrahlen. Ein komisches Wort, aber irgendwie trifft das. Und ohne dem ist aber der Raum nicht vorhanden. Und vielleicht verstehen Sie jetzt, warum der Raumbegriff für den alten Saturn noch keinen Sinn macht. Weil der Raum ohne diese substanzielle Erfüllung und ohne diese Kräfte zur Strahlung einfach nicht vorhanden ist als äußerer Raum. Ohne dem ist er nicht da. Er ist als seelisches Bild vorhanden und als solches seelisches Bild kann man davon sprechen, aber äußerlich fassbar kann er erst da sein, wenn diese Substanzerfüllung und Kräfte zur Strahlung da ist. Dann tritt er wirklich in die äußere Erscheinung. Zu einer Zeit, wo es den restlichen Kosmos durchaus schon als Raum gegeben haben mag. Weil sonst wäre die Aussage der Steiner, sie suchen sich einen Platz im Raum, wo sie mit ihrer Tätigkeit beginnen, ja nicht sinnvoll. Also es gab sozusagen schon den Kosmos, den räumlichen Kosmos in gewisser Weise mit anderen Sternensystemen erfüllt. Aber unser Sternensystem, unser Planetensystem wird räumlich erst auf der zweiten Entwicklungsstufe. Und wenn jetzt dieses Planetensystem entstanden ist, einmal dieser Urplanet, dieser alte Saturn, dann macht dieses ganze Planetensystem
nach und nach eine aufsteigende Entwicklung durch. Sie kennen diese 7 Stufen, von denen wir schon öfter gesprochen haben. Alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, Erdenentwicklung, neuer Jupiter, neue Venus, Vulkanzustand, also diese 7-gliedrige Kette durch. 7-gliedrig hängt wieder damit zusammen, dass die 7 die Zahl der Zeit ist. Können wir auch einmal besprechen, wie das ausschaut. Immer wenn man mit zeitlichen Entwicklungen hat, ist immer irgendwas mit dem Sinnerrhythmus drinnen. Der Raum wird am besten erfasst mit der 12-Zahl, daher die 12 Tierkreiszeichen. 12 Orientierungspunkte helfen uns sozusagen, um uns im Raum zu orientieren, für geistige Betrachtung und 7 Stufen, wenn wir die zeitliche Entwicklung betrachten. Daher 7 Planeten, etwa wenn wir die Entwicklung unseres Planetensystems besprechen, 7 Verkörperungen unseres Planetensystems. Naja, im Laufe dieser 7 Stufen steigt aber dieses ganze Planetensystem auch vom planetarischen Zustand. Der alte Saturn, den bezeichnet der Steiner durchaus, selbst wenn er noch nicht räumlich war, als Planet. Auch die alte Sonne war noch keine Sonne in unserem Sinne, sondern der Steiner sagt, die war eigentlich auch noch ein Planet. Auch wenn sie schon mal ein bisschen zu leuchten begonnen hat, im Übrigen auch nicht kontinuierlich, sondern in einem Art Lichtatmen hat sie manchmal geleuchtet, dann wieder nicht geleuchtet. Also das war sehr veränderlich, aber das nennt der Steiner auch noch einen Planeten. Aber dann steigt das Ganze weiter auf, bis es wirklich einmal einen Fixstern gibt. So haben wir mit unserer Sonne jetzt den Zentrum unseres Planetensystems, wenn wir das heliozentrische System nehmen. Diesen Fixstern gab es eben nicht von Anfang an. Das ist eine Entwicklung, die durchgemacht wird, zumindest von einem Teil unseres Planetensystems, dass es zum Fixstern aufsteigt. Unsere Erde selber wird zum Fixstern aufsteigen. Noch innerhalb unserer Planetenkette. Es wird also dann auf dem Venus-Zustand wird es bereits soweit sein, auf der Venus-Verkörperung, dass Sonne und Erde ein gemeinsamer Fixstern sind, wo sozusagen die Entwicklungslinien dieser beiden jetzt getrennt erscheinenden Himmelskörper miteinander vereinigt sind. Und wenn die ganze Planetenkette vorbei ist, naja, müsste das Ganze auch nicht so im Schauen drauf, aber es geht zwar in einen geistigen Zustand über, zunächst einmal, was eben übrigens zwischen diesen planetarischen Verkörperungen auch der Fall ist. Da gibt es immer so einen Zwischenzustand, der mal ein geistigen ist, weil es also äußerlich physisch gar nichts gibt. Also auch das ist interessant, der Planetensystem ist nicht so, es fängt halt irgendwann an und entwickelt sich und irgendwann zerstört es, sondern es wiederverkörpert sich, es reinkarniert sich, es erscheint also dasselbe Planetensystem mehrmals im Kosmos, wenn man so will, bis es seine endgültige Entwicklung durchgemacht hat. Und dann, wenn es seine endgültige Entwicklung durchgemacht hat, dann steigt es, sagt der Steiner, zum Tierkreis auf. Das heißt, dann sind die geistigen Wesenheiten innerhalb dieses Planetensystems. Das heißt also, welche Wesenheiten sind das? Das sind nicht, wenn wir mal an, welches nicht sind, nicht die Cherubim, weil die sind schon Tierkreiswesen, nicht die Seraphim, weil die sind noch höhere. Es sind nicht die Throne, die auch noch nicht, das sind also die letzte Grenze, die eigentlich von außen noch hereingewirkt hat, um unser Planetensystem zu schaffen. Aber alle Hierarchien ab dann, Geister der Weisheit, Geister der Bewegung, Geister der Form, Urengel, Erzengel, Engel und wir, die Engelanwärter, Engelanwärter, wie auch immer, die sind auf dem Weg, zu Tierkreiswesenheiten aufzusteigen, einmal. Also bis wir soweit sind, wird noch lang dauern, aber etwa die Geister der Weisheit, die Geister der Bewegung, die Geister der Form, die sind die nächsten Anwärter. Die werden also am Ende dieser Entwicklung unseres Planetensystems zu neuen Tierkreiswesenheiten aufsteigen und dann selber anfangen, Planetensysteme irgendwo im weitesten Sinne zu schaffen. Nun sind wir mit diesen anderen Planetensystemen, die es ja jetzt nach neben der Erde auch gibt, durchaus sehr stark verbunden, namentlich im Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Rudolf Steiner sagt, es ist sehr wichtig, wenn man spricht vom Stern des Menschen. Es gibt da so oft, glaube ich, jeder Mensch hat seinen Stern irgendwo. Man misst dem nicht so viel Bedeutung zu, ist eine nette Aussage. Aber Rudolf Steiner sagt, das stimmt tatsächlich. Jeder Mensch hat einen Stern, oder besser gesagt, ein ganzes Sterngebiet, zu dem er eine besondere geistige Beziehung hat, namentlich im Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Wo wir, wenn wir es irgendwie räumlich fassen wollen, ja sozusagen aufsteigen durch die Planetensphären in den Kosmos hinaus, bis in den Tierkreis, der eine etwas höher, der andere weniger hoch, aber so, dass auf jeden Fall im Leben zwischen Tod und neuer Geburt immer eine starke Beziehung zu einem ganz bestimmten Sterngebiet hat. Und das, sagt Rudolf Steiner, ist unerlässlich dafür, dass die Menschen auch im Leben zwischen Tod und neuer Geburt überhaupt ihre Individualität behalten können. Dass es nicht sozusagen zu einer Vermischung all dieser Menschenseelen gibt, die da hinausgehen mit dem Tod, dass nicht sozusagen jetzt ein einheitlicher Seelenbrei entsteht, in dem wir eintauchen, sondern dass jeder Mensch im Leben zwischen Tod und neuer Geburt wirklich als Individualität erhalten bleibt, hängt damit zusammen, dass jeder Mensch zu einem ganz bestimmten Sternengebiet eine Beziehung hat und kein anderer Mensch hat genauso diesem selben Sternengebiet eine Beziehung. Das mag sein, dass zwar gewisse Sterne beiden angehören, aber genau gleich ist es niemand. Bei niemand. Das ist also ganz individuell. Und damit meint er oder Steiner wirklich Sternensysteme des ganzen Kosmos im Grunde. Das heißt, damit überhaupt unsere Individualität, wenn wir mal im geistigen Zustand sind, erhalten bleibt, dann dadurch, dass wir eben diese Beziehung zur Sternenwelt haben. Diese ganz spezifische Beziehung zur Sternenwelt. Und von dort her treten wir sozusagen dann wieder den Rückweg an zu einer neuen Inkarnation. Und mit uns haben auch die Hierarchien, die über uns stehen, Beziehungen zu diesen Sternensystemen, namentlich die Engel, das heißt also unser leitender Engel, unser Schutzengel, wenn Sie so wollen, also das ist jene geistige Wesenheit, die verschiedenen irdischen Inkarnationen führt, weil wir haben kein Bewusstsein über alle unsere Inkarnationen, die meisten von uns zumindest nicht. Unser leitender Engel bewahrt dieses Bewusstsein, die Kenntnis darüber, hat daher sehr viel zu tun damit, wie sich unser Schicksal gemäß unserer Vorleben entwickelt und der weiß schon, warum dann gewisse Dinge passieren sollten oder nicht passieren sollten. Und dieser Engel hat also auch dann sehr starke Beziehungen natürlich zu dem Sternensystem, dem wir zugehören. Und ebenso auch Erdengel, auch sehr stark. Also auch die haben zu einzelnen Sternensystemen dann starke Beziehungen, ja, die noch höheren in ihrer Kindheit dann schon sehr starke Beziehungen fast zum ganzen Kosmos irgendwo haben. Bei Menschen, Engel, Erdengel sind sozusagen immer so wie einseitige Beziehungen. Also da ist die Beziehung zu bestimmten Sternenbereichen stärker ausgeprägt als zu anderen. Ziel der Entwicklung irgendwann einmal wird sein, dass die Individualität des Menschen so weit ist wie die allerhöchsten Hierarchien, dass sie nämlich eine Beziehung wirklich zu allen Sternensystemen hat. Nicht nur zu einzelnen, zu einer Gruppe, sondern zu allen. Eine Wesenheit, die das von Haus aus hat, ist der Christus. Der Christus ist eigentlich der überhaupt mit dem ganzen äußeren Kosmos verbunden ist, der ja eigentlich auch der,
der unmittelbare Schöpfer des äußeren Kosmos ist. Der eigentlich tätige Schöpfer Gott ist ja eigentlich der Christus in Wahrheit. Der Gottvater schafft eigentlich durch den Christus. Der Christus ist der Tätige, im Grunde das schaffende Wesenwort. Also immer wenn es heißt, Gott sprach, dann ist eigentlich schon darin der Christus mit enthalten. Schon in diesem Sprechen ist das Wort drinnen, das Schöpfungswort der Christus.
Und das wird uns dann in der nächsten Zeit noch näher beschäftigen. Heute das war es ein bisschen ein Einschub. Wie eben dieser Christus, sprich also jene Wesenheit, die mit dem ganzen Kosmos verbunden ist, wie die den Weg gefunden hat, sich in einem irdisch-menschlichen Gefäß, in einem irdisch-menschlichen Körper zu inkarnieren, wie das überhaupt möglich gewesen ist und welche Bedeutung das für die Erde hat. Das gibt nämlich der Erde und unserem Planetensystem schon eine ganz besondere Bedeutung. Das sozusagen dieser schaffende Geist des ganzen Kosmos, dieses ganzen weiten Kosmos mit diesen vielen, vielen Sternensystemen, jetzt seine Inkarnation auf unserer Erde sucht. Und mit seiner geistigen Kraft jetzt da eintritt in diese Erdenentwicklung. Wir werden uns dann also in der nächsten Zeit damit beschäftigen, welche Bedeutung das für die Erde hat, welche Bedeutung das umgekehrt für den Kosmos hat und wie das halt so schrittweise so gegangen ist. Da wird manches kommen, was Sie sicher schon kennen oder viele von Ihnen kennen, aber wir werden dazwischen dann auch andere Aspekte, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, herausholen und vor allem schauen, in welche Bedeutung das für unser unmittelbares Leben hat. Weil das Wichtigste für die Zukunft ist, den Christusimpuls unmittelbar im praktischen Leben zu verstehen. Nicht als religiöse Lehre oder als sonst irgendwas Abgehobenes, wo er am Sonntag halt in die Kirche geht und man was anhört davon, sondern als etwas, was wirklich unmittelbar im Leben umsetzbar ist. Und davon wird sehr viel abhängen, ob wir für die Zukunft es schaffen, in unserem Tun, in unserem Denken zunächst, in unserem Tun dann in der Folge, uns mit diesem Christusimpuls aus Freiheit zu verbinden oder nicht. Das wird also für jeden einzelnen Menschen die Entscheidung bringen, welchen Weg er geht, ob er da halt mehr in Bereiche der Widersacher sich eingliedert oder ob er in eine Zukunft hineingeht, wo der Mensch selber mal die Perspektive hat, für sowas wie einen Schöpferwesen aufzusteigen. Das sind große Fragen, die aber durchaus mit dem Hier und Jetzt sehr eng zusammenhängen. Wir müssen überhaupt das Hier und Jetzt sehr mit der Weite des Kosmos, mit der geistigen Weite des Kosmos zusammenschauen. Das mag jetzt vielleicht banal sein, aber das Wort Alltag ist eigentlich so ein wunderschönes Wort im Grunde, weil das ganze All im Grunde drinnen liegt. Das ist uns nur nicht bewusst. Und Anthroposophie sollte halt ein bisschen dieses Verständnis dafür wecken, diese weiten Zusammenhänge zu sehen. Vielleicht kommen wir damit gerade auf das zurück, was wir ganz am Anfang diskutiert haben, mit dem sich zerfasern in 100.000 Einzelinformationen und daraus aber nicht die Zusammenschau zu haben, sie immer mehr zu verlieren. Anthroposophie sollte uns ein bisschen helfen, diese Zusammenschau zu gewinnen und praktisch geschieht es einfach, dass wir es mit dem Christusimpuls verbinden, aber völlig undogmatisch und das nicht mit den kirchlichen Religionen irgendeiner Art hat es eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern es geht darum zu erfassen, welche geistigen Tatsachen hängen mit dem Christus zusammen und wie können wir uns dann die annähern. In diesem Sinne danke für heute. Wenn es Fragen gibt, bitte ich das nächste Mal zum Morgen heute. Bitte, bitte.
Eine Frage,
ja, das ist eine wichtige Frage. Das nächste Mal wird der 15. Februar sein. Wir sind jetzt 2 Wochen Pause. Und nächste Woche ist nicht. Nein, ich halte mich halt jetzt von den Kontrollateuren. Ja. Ich schicke es aus per Post. Das Ding habe ich gerade. Genau, geh bitte noch einmal schicken. Ich habe sicher noch, nur ich weiß nicht, ob ich es nicht finde. Deine habe ich, deine. Ja, das ist ja, es ist am gescheitert. Dann tue ich mir es nämlich gleich einmal speichern. Auch Dings, dann geht es nämlich gleich automatisch mit. Das habe ich nur gestellt.
Temperatur dann. Ah ja, gutes Wochenende. Kommendes Wochenende ist ja schon in den Arten. Willst du kommen?
Ja,
danke.
Nein,
ist das ein kleinerer?
Ein
kleiner hat er.
Ich glaube, graue Haaren, schwarze
und. Aber jetzt sind sie groß geworden.
Der kannte den Herrn Künstler oder?
Nein, ich habe mir das war eine die nicht. Ich weiß nicht, ob der einfach nur hat, aber
ich habe es auch. Ja,
ja. Andere Versuche oder andere Versuche. Wiedersehen.
Okay, gut, dann sehen wir
uns. Am Samstag dann. Wiedersehen. Papa, wiedersehen. Ja, morgen, ja, sehen wir uns morgen. Papa.
Thank you.